Geschäftsführer und CEO, würde ich mal sagen, und Gründer von Levity, einem ganz spannenden AI-Startup aus Deutschland, aus Berlin, mit einem starken Footprint in die USA. Und jetzt wollen wir ein bisschen tiefer reingehen und verstehen, wo eigentlich Levity ansetzt, wo Levity mit ihrer KI hilft. Ich habe gelernt, schon seit 2018 in dem Thema drin. Da habe ich noch nicht über KI gesprochen, das war ein paar Jahre später, also ein wirklicher, ich will es nicht sagen Pionier, aber kann man fast schon so sagen. Gero, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge.
Danke dir.
So, los geht's. Vielen Dank, dass du wieder da bist. Logistik ist komplex, fragmentiert, ist irgendwie alles, haben wir immer das Gefühl. Und KI birgt ja die große Hoffnung. Glaube ich jedenfalls, bei vielen kommt die Hoffnung mit, aber auch vielleicht das Überhypen, wenn man sich so ein bisschen die Hype-Cycle anguckt. Ihr habt euch ja auf spezielle Use Cases konzentriert mit Levity. Magst du mal unserer Hörerschaft und unseren Zusehern erklären, wo ihr genau ansetzt, in welchen Logistik-Cases ihr unterwegs seid?
Sehr gerne, ja. Also ganz generell, KI in der Logistik ist sicherlich ein sehr breites Feld. Wir haben uns auf so zwei Kernbereiche fokussiert. Das eine ist die Automatisierung von hochvolumigen E-Mail-Prozessen mithilfe von KI, also um dieser Flut an E-Mails, die bei Unternehmen eingeht, ja, quasi entgegenzuwirken. Das zweite Thema ist die Automatisierung von Telefonieprozessen. Das sind eigentlich gar nicht so separate Themen, weil häufig beginnt ein Prozess mit einer E-Mail, die reinkommt, und dann muss eben was aus der E-Mail erkannt werden, in ein System wie zum Beispiel CargoWise eingespielt werden bei den Forwardern, und je nachdem, was dann da in der E-Mail drin steht, was da quasi gesagt wird, was für Werte extrahiert werden, ins System eingespielt werden, kann es zum Beispiel auch sein, dass man dann ein Telefonat auslösen muss. Ja, das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es darum geht, dass ein Kunde wissen möchte, wo sein Shipment gerade ist. Und wir wollen aus CargoWise oder einem anderen TMS zum Beispiel erkennen, okay, was ist denn der letzte Status, den wir haben? Und die KI schaut sich das nach und stellt fest, das letzte Update, das wir haben, ist aus irgendwelchen Gründen 10 Stunden alt. Und wir wollen dem Kunden jetzt kein schales 10 Stunden altes Update zurückgeben. Also lösen wir zum Beispiel einen Phone Call an den Fahrer des Trucks oder den, Logistiker, der das Shipment gerade hat, aus, ja, und fragen nach, hey, wo ist denn der Fahrer gerade oder wo ist denn jetzt gerade das Shipment und hat sich irgendwas verändert hier, ja, und dann kann man damit wieder das System updaten. Das bedeutet, häufig gehen auch so Telefonie und E-Mails Hand in Hand, ja, was E-Mail-Automatisierungen angeht, also ich glaube, es gibt so drei Themen, die wir eigentlich immer wieder sehen bei Logistikern, und wenn ich jetzt Logistiker sage, dann kann das entweder ein Forwarder sein. In den USA, da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, gibt es auch noch so eine Spezialfunktion, die wir in Deutschland nicht so wirklich haben, die Freight Broker, also die quasi keine eigenen Assets haben, die einfach nur zwischen den Carriern und den Shippern, also diejenigen, die das Shipment veranlassen, dazwischen sitzen. Darüber hinaus noch die Carrier oder Spediteure. Und jeder von denen hat so ein bisschen andere Prozesse, aber so ganz häufige Themen sind zum Beispiel das Quoting, also Preisanfragen, ja, wie teuer ist ein Shipment für mich von Hamburg nach München oder im Forwarding-Bereich vielleicht ein Shipment von der Fabrik in China zum Lager bei Hamburg. Ja? Mhm. Und das muss dann halt beantwortet werden. Ja? Und das ist sehr transaktional, dass die Anzahl der Preisanfragen steigt mit der Anzahl der Gesamtshipments, beziehungsweise andersrum, die Anzahl der Gesamtshipments steigt mit der Anzahl der gewonnenen Preisanfragen. Und gerade da hat man zum Beispiel auch einen großen Effekt, je schneller du die Preisanfrage beantwortest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Preisanfrage auch gewinnst. Ne? Weil am Ende schicken die Shipper vielleicht eine E-Mail an 5, 6 Logistiker raus. Je nachdem, wer halt am schnellsten mit einem sinnvollen Preis antwortet, kriegt das Shipment dann auch. Und gerade da hat Automatisierung quasi auch noch einen Hebel auf Umsatzsteigerung und Umsatzmaximierung. Andere Themen sind dann zum Beispiel, das Shipment wird bestätigt und muss in CargoWise oder einem anderen TMS eingetragen werden. Das ist eben auch was, was unsere KI machen kann. Oder so Tracking-Anfragen, ne? Wo ist mein Shipment gerade? Sehen wir auch häufig. Und dann, was Telefonie angeht, auch sehr ähnlich jedes Mal, wenn normalerweise ein Mensch in ähnlicher Art und Weise einen Telefonhörer in die Hand nehmen müsste, um zu telefonieren, um ein Gespräch zu führen, um transaktional irgendwas zu erledigen, lässt sich eben auch automatisieren. Ja? Und ich glaube, also da zum Beispiel Accounts Payable, Accounts Receivable ist ein häufiges Thema, so anzurufen, um über den Status einer Rechnung nachzufragen oder einen Anruf entgegenzunehmen, um einem Kunden, einen Partner über den Status einer Rechnung, die man selbst bezahlen muss, zu informieren. Ja. Ja, das sind beides so Themen, die sehen wir häufig, weil das ist, die Menschen reden häufig nicht so gerne über Geld oder nerven über Geld und deswegen, da bietet sich Automatisierung auch gut an. Und dann so Themen wie zum Beispiel Live-Tracking über Anrufe, einen Fahrer anzurufen, hey, wo bist du gerade, irgendwas passiert, nee, ah, okay, super. Ja, ganz generell so im Operations-Bereich transaktionale Telefonate zu führen. Ja,
ich komme gleich nochmal auf dieses Thema Tracking zurück, weil da ist ja in den letzten Jahren unheimlich viel Erwartungshaltung aufgebaut worden. Also auch gerade auch eines meiner spannenden Lieblingsthemen der letzten Jahre, Real-Time-Visibility-Plattform etc. plus Integration TMS-System. Aber bevor wir darauf kommen, Account Receivable Payable, ist aber nicht auch immer gerade dieser Prozess einer, wo die Menschen sehr skeptisch sind, weil es um Geld geht. Wie sichert ihr das dann ab, dass derjenige, der dann anruft, vielleicht bin ich da auch zu weit weg vom Prozess, aber ich stelle mir halt vor, ich muss mich ja auch irgendwie verifizieren. Heute habe ich ja eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie auch immer. Wie läuft das denn praktisch eigentlich ab? Ich habe eine Anfrage, möchte was wissen und dann, wie geht das ab?
Genau, also du würdest zum Beispiel dich, ja, wie der Mensch auch, am Telefon dann authentifizieren, indem du zum Beispiel eben die Rechnungsnummer parat hast, ja, oder indem du Details zu dir persönlich preisgeben kannst. Also je nachdem, wo man es dann einsetzt. Ja, im B2B-Kontext wäre das dann halt zum Beispiel, hey, ich rufe dich an und ich sage dir, hey, ich würde gerne wissen, also, ja, du bist jetzt die AI, ich würde gerne wissen, was ist denn der Zahlungsstatus von der Rechnung Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und dann sagst du, ja, von welcher Firma rufen sie denn an? Und dann sage ich, ich bin vom DAXA oder so, ja. Oder ich.
Also zusammengefasst greifen eigentlich die gleichen Mechanismen, als wenn ein Mensch anrufen würde. Genau. Das heißt, du gehst ein gewisses Maß an Security-Checks durch.
Genau.
Postleitzahl oder auch Geburtsdatum oder Rechnungsnummer oder was auch immer man sich da einfallen lässt.
Genau.
Aber es wäre genau der gleiche Ablauf eigentlich.
Genau, und die KI in dem Kontext jetzt würde einfach dann zum Beispiel aus dem Gespräch extrahieren, die Person, die ruft an zu der Rechnung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der quasi Rechnungsabsender ist jetzt in dem Fall zum Beispiel DAXA. Ja. Ja, und wenn die beiden Datenpunkte mit dem Shipment in CargoWise oder im TMS matchen, dann können wir die Daten quasi darauf zugreifen und auch an dem Telefonat verwenden. Mhm. Ja, wenn einer der Datenpunkte nicht stimmt, also die Rechnungsnummer gibt es nicht oder vielleicht ist die Rechnung jemand anderem, dann müsste man vielleicht sagen, hey, ich finde hier nichts Eindeutiges, geben Sie mir mal gerade Ihre Telefonnummer oder sagen Sie mir mal, wann ich zurückrufen kann und ich gebe das mal einen Kollegen ab. Mhm. Ja, und dann ruft halt der Kollege zurück und prüft das nochmal gerade. Also da kannst du halt je nachdem, sag ich mal, was gesagt wird, was für Business-Logiken du dann dahinter den Kulissen einbaust, sehr viele Eventualitäten eben abdecken. Ja, sicherstellen, dass auch keine Infos rausgehen, die nicht rausgehen sollten und auch, dass die Szenarien, je nachdem, was gesagt wird, was geschrieben wird, was passiert, eben so abgedeckt werden, wie der Mensch es auch machen will.
Ja, okay, spannend. Ich komme jetzt mal auf das Thema nochmal zurück. Integration Lkw-Fahrer.
Ja.
Ne, Lkw-Fahrer sind ja sehr geschunden, was das Thema Belastung angeht und Lobby- und Fahrermangel-Thematik, die wir ja auch in Europa haben. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen in unserem Vortalk, Thematik hier mit Ländergrenzen hinweg und gewisse Herausforderungen, die wir auch in Europa haben. Ich denke mal, es ist in anderen Ländern nicht anders. Also die Attraktivität des Jobs ist nicht besonders hoch. Da müssen wir nicht drüber reden, aber gerade auch die Integration jetzt mit dem Fahrer. Europa hat ja die Herausforderung mit den verschiedenen Sprachen, die wir einfach haben. Ne?
Ja.
Wie geht ihr denn mit so Dingen um? Habt ihr da ein Master Dataset, was ihr benötigt, weil ihr wissen müsst, welche Art von Sprache dort der Fahrer spricht? Oder wie wird das technisch abgedeckt?
Naja, also du kannst sehr flexibel zwischen Sprachen wechseln. Ja, also du, wenn du zum Beispiel weißt, weil du das aus dem TMS-System ziehen kannst, welche Sprache der Fahrer spricht, dann kannst du auf Deutsch anrufen oder du kannst auf Polnisch anrufen oder du kannst auf Serbisch anrufen oder du kannst auf Englisch anrufen oder jeder möglichen Sprache. Ja, also da gibt es eigentlich keine Grenzen, die da gesetzt sind. Also ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Thema, ne? Weil wenn du jetzt, sag ich mal, das jetzt nicht über KI abdecken würdest, sondern du hast ein Callcenter, wo du Mitarbeiterschaft anstellen musst, die für dich dann eben Anrufe übernimmt, mit Partnern, mit Kunden, mit eigenen Mitarbeitern, dann ist das natürlich was du managen musst. Ja? Mhm. Wenn du italienischsprachigen Mitarbeiter brauchst und du brauchst einen deutschsprachigen, mhm. du brauchst einen englischsprachigen und einen polnischsprachigen und der italienischsprachige hat dir gerade gekündigt und jetzt musst du dazu sehen, okay, wie finde ich jetzt möglichst zeitnah einen italienischsprachigen Mitarbeiter im Callcenter, der mir jetzt irgendwie wieder die Kommunikation mit den LKW-Fahrern in Italien aufrechterhält. Also das ist gerade auch zum Beispiel so ein Thema, wo mit KI dieser ganze Managementaufwand einfach wegfällt. Ne? Das ist jetzt, da geht es gar nicht um Automatisierung, da geht es einfach nur darum, du schaffst einen Prozess, der digital ist, der skalierbar ist, der eben auch so Overheads reduziert.
Ja, und gewissem Maß ja auch compliant. Am Ende siehst du ja auch wahrscheinlich in den Protokollen, wenn du die Berechtigung hast, was an, und so ist es ja in Callcentern und auch in Serviceabteilungen ja gang und gäbe, wie habe ich eigentlich interagiert? Also wann kamen Informationen rein ins System, dass du dann ein gewisses Maß auch an nachhalten kannst, weil kommt ja häufig die Reklamation, mit mir hat keiner gesprochen. Er sagt, doch, wir haben natürlich Feedback gegeben und dann auch wieder Feedback gesendet. Ne?
Genau, also da kannst du dann, je nach Use Case, ne, aber da kannst du genau solche Informationen dann auch tracken. Also du kannst zum Beispiel, angenommen, du rufst jetzt einen Fahrer an und du fragst beim Fahrer nach, hey, wo bist du gerade, ist was passiert, was ist der Plan, wann kommst du an? Und der Fahrer sagt dir, ich bin jetzt hier gerade außerhalb von Würzburg, ich muss jetzt gleich kurz Pause machen für ein paar Stunden und ich bin heute Abend um 18 Uhr da. Dann kannst du halt genau auch im TMS zum Beispiel hinterlegen, okay, Telefonat mit Fahrer sagt, er macht gleich eine Pause. ETA ist 18 Uhr und nichts Besonderes passiert, was jetzt irgendwie das Shipment betreffen würde.
Ja.
Und das kannst du dann halt auch, du kannst eine Datengrundlage schaffen, die du in der Form vielleicht bisher nicht hattest, weil Mitarbeiter das so nicht einpflegen würden.
Ja. Neben dem Thema Technologie ist ja auch immer wieder das Thema Menschakzeptanz ein Riesenthema, ne? Wenn du jetzt mal in Richtung eurer Kunden guckst.
Ja.
Wo sind denn da heute noch die größten Hürden der Akzeptanz zu sagen, ich nehme mal Lenkung und Ruhezeiten, ne? Weil viele Tracking-Projekte in der Vergangenheit gescheitert sind, weil die Informationsstand nicht entsprechend rausgegeben wird. Also ist eigentlich das ETA beim Verlader Ankunft eigentlich immer verkehrt. Ja? So gut, lassen wir es mal dahingestellt sein, aber meistens war es nicht korrekt. Wie ist denn die Akzeptanz? Ich gucke mal nur auf die Akzeptanz heute, solche Lösungen einzuführen bei den großen Speditionen zum Beispiel.
Ja. Also ich glaube, es gibt zwei Themen, die in dem Kontext wichtig sind. Das eine ist so Akzeptanz in der Mitarbeiterschaft. Mhm. Das zweite Thema ist Datenqualität. Und du hast jetzt beide so ein bisschen quasi vermischt schon direkt. Ja. Ne?
Klär mal auf, ich bin kein Experte.
Genau, also ich glaube, das eine Thema, vielleicht gibt es sogar noch ein drittes Thema, was in dem Kontext relevant ist. Das ist so die technische Systeminfrastruktur, die schon existiert. Also zum Beispiel, wenn es jetzt kein TMS-System gibt, das über API von uns...
Wie viele heute noch am Markt vorhandene große Speditionen mit alten Systemen unterwegs sind, die es nicht können.
Genau, also wenn es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, da irgendwie ranzukommen, sei es jetzt über API, sei es über EDI, sei es irgendwie über XML-Import oder sowas. Also wenn es da gar keine Möglichkeiten gibt, es irgendwie da ranzukommen, weil das irgendwie self-hosted ist, weil das vielleicht nicht in der Cloud ist, etc., dann ist es ganz generell schwierig. Ja, also glücklicherweise von der Sorte sehen wir jetzt bei den größeren, mit denen wir hauptsächlich zusammenarbeiten, davon sehen wir nicht so viel mehr. Mhm. Ja, ich vermute mal, das ist vielleicht eher so ein Ding bei den mittleren bis kleineren. Das zweite Thema ist Datenqualität. Ne? Also selbst wenn du jetzt digitale Systeme hast und selbst wenn du alles in der Cloud hast, wenn du den Daten, die in den Systemen liegen, nicht vertrauen kannst, weil die KI greift ja automatisch drauf zu. Und die KI sagt dann, hier steht das drin. Okay, das verwende ich jetzt. Ja. Wenn du den Daten in deinen Systemen nicht vertrauen kannst, dass die automatisch verwendet werden können, rausgegeben werden können, etc., dann ist das ein ganz grundlegendes Problem, was man zuerst angehen muss, beziehungsweise vielleicht auch im Tandem angehen kann, dass man sagt, hey, man macht jetzt mal Live-Testing mit der AI und man schaut jetzt mal, was für Ergebnisse produziert die AI. Und dann korrigiert man halt quasi Stück für Stück auch die Datenqualität, wenn man merkt, okay, hier gibt es manche Dinge, die AI rausgibt, die so nicht ganz stimmen. Ja, und dann muss man halt nachverfolgen, okay, was ist da der Ursprung. Und das dritte Thema ist dann, wie du angesprochen hast, so Mitarbeiterakzeptanz. Wobei, wenn Management sich halt dafür entscheidet zu sagen, hey, wir automatisieren jetzt was, klar, ist das dann erstmal eine Managemententscheidung. Die Mitarbeiterakzeptanz ist dann eher wichtig in der Umsetzung, weil die sehen das dann im, sag ich mal, Alltäglichen, wie das benutzt wird. Und da sehen wir eigentlich ganz generell eine sehr positive Reaktion nach einer gewissen Zeit. Am Anfang ist erstmal viel Skepsis da und am Anfang denken die Menschen erstmal so, das ist ja schon echt so komplex und so irgendwie nuanciert und teilweise so fragmentiert und die KI, die wird das niemals so gut hinkriegen wie ein Mensch. Und in der Praxis sehen wir dann sehr häufig, also ja, gerade wenn es um die sehr häufigen Use Cases geht, dass das schon der Fall ist. Und teilweise macht die KI Fehler nicht.
The Shift, eine Produktion von Shift 3 und Grünberg Solutions.